Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute Abend begrüßt Sie Jonas Reza, Mikrofon. Mehrere tausend Menschen gehen in Minsk auf die Straße, um erneut gegen Präsident Lukaschenko zu demonstrieren. Unter den Augen des Militärs. Die Lage vor Ort lassen wir uns gleich von unserem Korrespondenten einschätzen. Die Obergrenze ist zurück, zumindest die Debatte darüber. Dieses Mal aber nicht für Flüchtende, sondern für Feiernde. Angesichts steigender Infektionszahlen hierzulande werden schärfere Regeln für private Feiern diskutiert und auch eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Und der FC Bayern München will heute Abend gegen Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel holen und damit das Triple perfekt machen. Das sind diese Themen der Sendung Informationen am Abend. Und die wollen wir beginnen in Minsk. Dort haben sich heute wieder Zigtausende auf den Straßen versammelt, um gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko zu demonstrieren. Der hatte gestern härteste Maßnahmen gegen die Protestierenden angekündigt. Florian Kellermann verfolgt die Ereignisse für uns. Herr Kellermann, wie verlaufen die Proteste bislang? Noch alles friedlich?
Ja, bisher ist alles friedlich. Es sind wieder sehr, sehr viele Menschen. Sie haben es schon gesagt, wahrscheinlich auch über 100.000, vielleicht sogar 200.000 und damit ebenso viel wie vor einer Woche. Das heißt, wie am Sonntag vergangene Woche. Die Polizeipräsenz ist enorm. Es wurden auch Armeefahrzeuge gesehen. Es gibt Aufnahmen von Mannschaftstransportwagen. Die Straßen, die zum Präsidentenpalast führen, wurden abgeriegelt vor ungefähr einer Stunde, anderthalb Stunden, teilweise auch mit Stacheldraht. Die Protestierenden, die sich in diese Richtung bewegt haben, weil sie sich in der Nähe immer versammelt haben, haben dann umgekehrt, haben sich umorientiert, sind in eine andere Richtung gegangen, wieder zurück und haben auch, ist es über Oppositionsmedien verbreitet worden, dass sie sich jetzt auch zerstreuen und verteilen sollten, um eben keine Konfrontation mit den Sicherheitskräften zu provozieren.
Also wieder ein sehr großer Protest, sagen Sie. Lukaschenko hatte ja härteste Maßnahmen angekündigt. Also waren so viele Leute zu erwarten heute?
Das war so nicht zu erwarten. Viele hatten damit gerechnet, dass der Protest abflauen würde. Die vergangenen Tage waren ja deutlich ruhiger. Da gab es deutlich weniger Protestaktionen. Das ist das eine Moment. Das andere, man dachte auch, dass die Proteste vor einer Woche dem geschuldet waren, dass vorher ja massive Polizeigewalt eingesetzt worden war und das eben sehr viele Leute entrüstet hat. Diese Woche ist ruhiger verlaufen. Deswegen haben manche auch gedacht, na, dann werden auch die Proteste nicht mehr so groß ausfallen. Das war nicht der Fall und so war der heutige Tag natürlich schon enorm wichtig für die Opposition, weil er eben gezeigt hat, dass die Staatsmacht diese Protestwelle nicht so einfach aussitzen kann, dass sie nicht so einfach verschwinden wird.
Wie würden Sie die Stimmung unter den Protestierenden beschreiben heute?
Ja, sie war nicht mehr so fröhlich, so habe ich es aus den Aufnahmen, die man eben von dort bekommt, gesehen und was auch Kommentatoren gesagt haben. Wie noch vergangene Woche, die Euphorie ist weg. Die war eben da, weil man gesehen hat, Mensch, wir sind viele, wir haben keine Angst zu protestieren. Aber jetzt ist ihnen eben auch klar geworden, dass die Staatsmacht nicht so einfach aufgeben wird. Und deswegen würde ich die Stimmung eher so beschreiben, dass die Leute das Gefühl hatten, wir haben jetzt einfach auch keine andere Wahl mehr. Wir müssen weitermachen, denn wenn Lukaschenko an der Macht bleibt, dann wird er das Land, wenn die Proteste tatsächlich abgestorben sind, noch weit autokratischer führen, als er das bisher getan hat.
Und wie verhält er sich? Hat sich Lukaschenko heute schon geäußert zu den Protesten?
Er hat sich heute nicht geäußert und ich meine, man kann es ein bisschen daran ablesen, wie die Einsatzkräfte heute reagiert haben. Also offenbar hat Lukaschenko verstanden, dass also extreme Gewalt gegen die Protestierenden ihm nicht hilft, dass das eher noch mehr Leute auf die Straßen spülen würde. Er hat ja in den vergangenen Tagen die neue Taktik ausgegeben, für den Sicherheitsapparat auch öffentlich gemacht, eben nur noch punktuell zu arbeiten, also gezielt die Anführer der Proteste einzuschüchtern und festzunehmen. Kompromissbereitschaft ist auf seiner Seite weiterhin nicht zu sehen. Er hat sich also bisher weiterhin ganz klar geäußert, ich werde weiter Präsident bleiben und es wird auch keine Neuwahlen geben. Wir werden der Opposition hier nicht nachgeben.
Ein wichtiger Augenmerk liegt ja auch immer auf der vermeintlichen Schutzmacht auf Russland. Wie reagiert der Kreml bislang?
Ja, der Kreml stellt sich in den vergangenen Tagen und heute nochmal immer deutlicher auf die Seite von Lukaschenko. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat sich ja zu Wort gemeldet und hat die ganzen Ereignisse eigentlich so dargestellt, wie es auch Lukaschenko tut, dass das alles vom Ausland, vom Westen provoziert sei, dass es dem Westen darum gehe, hier ein Blutvergießen herbeizuführen und Belarus zu zerteilen. Allerdings hat der Kreml hier auch einen gewissen Balanceakt zu bestreiten, denn man will natürlich Lukaschenko stützen. Ein geschwächter Lukaschenko wäre noch günstiger als der frühere, stärkere Lukaschenko. Aber andererseits will man sich's auch nicht mit der belarussischen Nation verderben, die in ihrer großen Mehrheit also ja ein gutes und ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland wünscht. Und deswegen hat Lavrov trotzdem auch heute nochmal zum Dialog aufgefordert. Lukaschenko hat gesagt, Lukaschenko sollte den Dialog anstrengen, aber wie er das macht, das bleibt ihm vorbehalten.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf die andere Seite, auf die Rolle Europas. Die belarussische Opposition hatte ja Europa aufgerufen, zu helfen und zu unterstützen. Wie ist da der weitere Fahrplan jetzt in den nächsten Tagen?
Ja, die EU hat ja beschlossen, bei dem Gipfeltreffen, das heißt bei diesem virtuellen Gipfel, die Wahl nicht so anzuerkennen. Sanktionen sind auch auf den Weg gebracht, allerdings nur personenbezogene Sanktionen, die, ich denke mal, die Machthaber in Belarus nicht besonders treffen werden. Man hofft, dass man die belarussische Führung dazu überreden kann, dass die OSZE vermittelt zwischen ihr und der Opposition, die Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Arbeit in Europa. Das wäre natürlich der Königsweg. Aber solange Lukaschenko sich da nicht bewegt, ist er leider nicht beschreitbar, dieser Weg.
Danke, Florian Kellermann. Er beobachtet für uns die Bewegung und Vorkommnisse in Belarusland aus Warschau, aus Polen aus. Danke dafür. 18.16 Uhr die Informationen am Abend. Seit gestern befindet sich Alexei Nawalny im Berliner Unikrankenhaus Charité. Russlands populärster Oppositionspolitiker und scharfer Putin-Kritiker. Er wird jetzt dort behandelt. Bislang ist kaum etwas über seinen gesundheitlichen Zustand bekannt. Morgen wollen die Ärzte womöglich darüber Auskunft geben. Jetzt wird spekuliert. Spekuliert wird auch weiterhin über die Hintergründe der mutmaßlichen Vergiftung Nawalnys. Oliver Schosch mit den neuesten Entwicklungen.
Auf Nawalnys YouTube-Kanal Nawalny Live berichten seine Mitstreiter ausführlich über das aktuelle Geschehen. Moderator ist Wladimir Milow, ehemaliger russischer Vize-Energieminister, heute Nawalny-Unterstützer. Milow ist froh, dass Nawalny nach dem langen Tauziehen endlich in Berlin in guten Händen sei. Die Charité ist eine der größten Kliniken Europas mit einer über 300-jährigen Geschichte. Hier wurde auch der Regierungskritiker Piotr Wasilow nach seiner Vergiftung behandelt. Er hat uns hier im Programm schon erzählt, wie er dort einen ganzen Monat verbracht hat und in dieser Zeit nicht bei sich war, wie aus dem Leben ausgeschaltet. Und in diesem Zustand wurde auch Alexei Nawalny am Samstagmorgen in die Charité eingeliefert. Seine Frau Julia konnte ihn mittlerweile besuchen und ist bei ihm. Bislang haben wir noch keine Informationen, dass er aus dem Koma erwacht ist. Aber dass Nawalny unter einem so starken Polizeischutz in die Charité eingeliefert wurde, das war ein starkes Zeichen Deutschlands an Russland. Nach dem Motto, wir kümmern uns und bleiben dran an der Sache, denn wir verstehen, dass hier die russische Führung ihren wichtigsten Gegner töten wollte. Per Video wird Georgi Alburov zugeschaltet. Er ist Mitglied in Nawalnys Antikorruptionsfonds. Er war bei Nawalnys Sibirienreise mit dabei, als Nawalny am Flughafen von Tomsk Tee trank, als er im Flugzeug zusammenbrach und ins Koma fiel und dann nach Omsk ins Krankenhaus gebracht wurde. Alburov findet es ein Skandal, dass die Ärzte in Omsk behaupteten, Nawalny habe eine Stoffwechselstörung. Alexei war ein ziemlich gesunder Mann. Er hat Sport getrieben und kaum Alkohol getrunken. Und irgendwelche Sprünge im Zuckerspiegel können niemals zu so einem Koma führen. Was wir im Krankenhaus von Omsk erlebt haben und was ich da gesehen habe, das war keine medizinische Rettungsaktion, das war eine Art Polizeiaktion mit dem Ziel, Alexei zu isolieren. Nawalnys Mitstreiter sind davon überzeugt, dass man Zeit gewinnen wollte, bis sich die Giftspuren in Nawalnys Körper auflösen. Unterdessen berichtet die russische Zeitung Moskowski Komsomolets unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass Nawalny auf seiner Reise durch Sibirien komplett beschattet wurde. Dabei sei den Sicherheitsbeamten das vorsichtige Verhalten Nawalnys aufgefallen. Unter anderem habe er mehrere Hotels angemietet und eine sichere Wohnung aufgesucht. Nawalny habe oft seine Mitarbeiter vorgeschickt, statt sich selbst zu zeigen. Die mutmaßliche Vergiftung könne also erst im Flughafen oder im Flugzeug passiert sein, schlussfolgert die Zeitung.
Der Beitrag von Oliver Schosch. Seit Wochen steigen hierzulande die Covid-19-Infektionszahlen. Jüngst wurde die Schwelle von 2000 Neuinfektionen überschritten, zum ersten Mal seit 3 Monaten. Längst werden Verschärfungen der Hygienevorschriften diskutiert und da herrscht eine große Bandbreite von einer Obergrenze für Teilnehmer auf privaten Feiern bis hin zu einer einheitlichen Maskenpflicht. Manche Maßnahmen könnten bereits in der kommenden Woche verabschiedet werden. Nadine Lindner darüber, was derzeit diskutiert wird.
Wie weiter mit Geburtstagen, Hochzeiten und anderen Familienfesten? Das ist angesichts steigender Infektionszahlen die drängende Frage. Morgen beraten die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder erneut. Im Vorfeld deutet sich aber schon an, dass es schwierig werden könnte, sich auf eine bundeseinheitliche Teilnehmergrenze für private Feiern zu einigen. Für eine solche Grenze sind unter anderem Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Sie argumentieren, dass unvorsichtiges Freizeitverhalten die Infektionen mit antreibt. Eine Bundesregelung schaffe Klarheit und Akzeptanz. Länder wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern lehnen das ab, mit Verweis auf dortige niedrige Infektionszahlen. Es ist gut möglich, dass erst die Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ländern am Donnerstag Klarheit bringt. Im WDR sagte Armin Laschet, CDU-Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, dass er bei privaten Feiern zu Hause zunächst nichts ändern wolle.
Im privaten Haushalt hat die Politik bisher nie irgendetwas verboten. Und insofern ist das nicht unsere Hauptquelle. Das sind im Prinzip private Hochzeiten, die jetzt, nachdem sie Monate verboten wurden, wieder stattfinden.
Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann warnte gestern im Deutschlandfunk, dass die Anstiege bei den Infektionen nicht außer Kontrolle geraten dürften. Neben Reiserückkehrern berge das Freizeitverhalten Risiken.
Feierlichkeiten, die durchgeführt werden, über das Geburtstag, Hochzeit etc., die darf man nicht vernachlässigen. Denn ich denke, dadurch, dass wir so gut waren in Deutschland mit den Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, gemeinsam durchgeführt haben als Gesellschaft, ist eine gewisse größere Lockerheit geworden. Wir müssen begreifen, dass die alte Normalität dieses Jahr tatsächlich nicht zurückkommen kann.
Ähnlich wie bei privaten Feiern gibt es auch bei der Maskenpflicht den Wunsch nach einheitlichen Regeln und Bußgeldern. Im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk wagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU nun einen Vorstoß.
Aber ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass wir einheitliche Regeln haben in Deutschland für Masken, für Bußgelder beim Verstoß von Masken. Wir haben unglaublich nach wie vor viele tolle, vernünftige Menschen, die in einer bewundernswerten Weise für sich und andere vorsorgen. Aber wir haben auch eine Zahl von derer, die das nicht ernst nehmen. Und deswegen müssen wir auch manchmal die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht sogar noch weiter. Im Interview mit der Welt am Sonntag plädierte sie dafür, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen. In Frankreich gilt bald eine Maskenpflicht in Unternehmen, Ausnahmen sind Einzelbüros. Die Corona-Krise könnte aber auch die Parteien in ihren Vorbereitungen für die Bundestags- und die zahlreichen Landtagswahlen im kommenden Jahr treffen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte im Interview mit der Welt, dass ihre Partei nur Notfallpläne für den geplanten Parteitag im Dezember in Stuttgart ins Auge fasse. Dieser könnte auf einen Tag verkürzt werden. Bei den Christdemokraten stehen wichtige Entscheidungen an. Es geht um den neuen Parteichef und ein neues Grundsatzprogramm. Wie kann über Wahllisten in Zeiten von Corona entschieden werden? Diese Frage wird alle Parteien in den nächsten Monaten beschäftigen. Es ist eine Bewährungsprobe für die Parteiendemokratie. Die Sitzung der Gesundheitsminister morgen, der Koalitionsausschuss am Dienstag, die Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag. Nach einer kurzen Sommer- und Atempause hat das Thema Corona die Politik in der kommenden Woche wieder voll im Griff.
Und dazu, wir haben es gehört, gehört das Koalitionstreffen am Dienstag. Neben der Maskenpflicht dürfte dann auch die Verlängerung der Kurzarbeit dort diskutiert werden. 4,5 Millionen Menschen beziehen Kurzarbeitergeld derzeit. Die ganze Maßnahme ist befristet auf ein Jahr. Aber eine Verlängerung bis 2022, die wird immer wahrscheinlicher. Denn darüber herrscht weitgehend Konsens, berichtet Kai Küstner.
Es ist schon seit längerem kein Geheimnis, dass der Bundesarbeitsminister von der SPD sich für eine Verlängerung der Kurzarbeit stark macht. Nun konkretisieren sich die Pläne von Hubertus Heil. So soll das Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise bis März 2022 ausgezahlt werden. Und auch die beschlossenen Zuschläge für all jene, die länger auf Unterstützung angewiesen sein werden, sollen bis zu diesem Datum verlängert werden.
Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal, um Arbeitsplätze zu sichern,
sagte Arbeitsminister Heil erst vor wenigen Tagen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Regulär erhalten Kurzarbeiter derzeit 60% des letzten Nettolohns, mit Kindern 67%. Diese Bezüge steigen mit zunehmender Dauer in zwei Stufen. Der Höchstsatz wird für all jene fällig, die sich 7 Monate oder länger in Kurzarbeit befinden. Er liegt dann bei 80%, bei Arbeitnehmern mit Kindern bei 87%. Bislang waren diese Corona-bedingten Maßnahmen bis Ende des Jahres befristet. Die Pläne für die Verlängerung sind laut Bild am Sonntag in einem Konzept enthalten, das Arbeitsminister Heil dem Koalitionsausschuss am Dienstag vorlegen will. Eine Ministeriumssprecherin wollte die Pläne auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios zunächst nicht bestätigen. Man befinde sich in laufenden Gesprächen. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Kurzarbeit eines der wichtigsten Werkzeuge, um ein unkontrolliertes Abgleiten der Menschen in die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise zu verhindern. Grundsätzlich kamen auch aus der Union zuletzt zustimmende Signale zu einer Verlängerung der neuen Regelungen. Bei diesem Satz des Ministers allerdings zogen Arbeitgebervertreter die Augenbrauen hoch.
Mein Ziel ist auch, dass wenn wir Kurzarbeit weiter sinnvoll einsetzen, wir es, wo immer es geht, auch mit Qualifizierung, mit Weiterbildung verknüpfen.
Der Staat dürfe das nicht verordnen. Weiterbildung sei Sache der Betriebe, findet man hingegen bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Dem Medienbericht zufolge versucht Arbeitsminister Heil, die Betriebe nun damit zu ködern, dass der Staat die Sozialversicherungsbeiträge bis März 2022 komplett übernimmt, wenn Unternehmen Kurzarbeiter weiter ausbilden. Nach Schätzung des Ministeriums kann die Streckung des Kurzarbeitergelds von derzeit 12 auf 24 Monate bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Diese Zahl ist aber abhängig davon, wie viele Beschäftigte in den kommenden Monaten von Kurzarbeit betroffen sein werden.
Risiko Reiserückkehrer. Mittlerweile hat man verstanden, dass Covid-19-positive Urlauber nicht nur mit dem Flugzeug einreisen, sondern auch mit dem Auto. Um hier vor allem Rückkehrer aus dem Balkan besser zu kontrollieren, hat Österreich jetzt die Stichproben erhöht und hat damit für massive Staus an den Grenzen gesorgt. Srdjan Govedarica.
Besonders lange Wartezeiten gab es am Karawankentunnel. Hier staute sich der Verkehr auf slowenischer Seite bis zu 12 Kilometer lang. Zigtausende Reisende mussten die Nacht im Auto verbringen, viele ohne Verpflegung.
Ich bin schwanger im 9. Monat und habe auch bei der Polizei angerufen und habe gefragt, ob wir irgendwie durchkommen oder so.
Jetzt müssen wir dann auch noch alle durchfahren, also man darf nicht stehen bleiben. Jeder ist irgendwie übermüdet. Wenn es da schwere Unfälle gibt, kann sich alles der Bundeskanzler kurz auf den Deckel schreiben.
Hintergrund war eine Verordnung der österreichischen Bundesregierung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft getreten war. Bernd Riepan, Hauptmann des Bezirks Villachstadt, zu dem der Grenzübergang am Karawankentunnel gehört.
Der bürokratische Aufwand ist enorm. Gemäß der neuen Verordnung sollen jetzt alle Transitreisenden, die bis jetzt oder bis gestern ganz einfach durchfahren konnten, dass wir die jetzt mit einem Formular schriftlich festhalten sollten, um hier allenfalls im Bedarfsfall nachvollziehen zu können, hat derjenige das Land verlassen oder nicht.
Das bedeutet, alle Durchreisenden, also etwa deutsche Urlauber auf der Rückfahrt aus Kroatien, mussten ein Formular ausfüllen und ihre Pässe kopieren lassen. Deswegen konnten zeitweise nicht mehr als 50 Autos pro Stunde abgefertigt werden. Noch in der Nacht rückte das Rote Kreuz aus, um die Wartenden mit Wasser zu versorgen. Am frühen Sonntagmorgen setzten die Kärntner Behörden die strengen Kontrollen für Durchreisende dann wieder aus. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte, er habe wegen Gefahr im Verzug angeordnet, dass es bei Transitreisenden nur noch stichprobenartige Kontrollen geben soll.
Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch Kontrollen größer ist als durch das Virus.
Die neue Verordnung besagt, dass Durchreisende aus Corona-Risikogebieten eine Erklärung zur Ein- und Durchreise vorlegen müssen. Damit verpflichten sie sich, Österreich ohne Zwischenstopp zu durchqueren. Ausnahmen gibt es für Autopannen, kurzes Tanken oder WC-Pausen. Für längere Zwischenstopps in Österreich ist ein negativer Corona-Test oder eine Quarantäne erforderlich. Die neue Regel für den Transitverkehr sei vom Gesundheitsministerium erst am Freitag gelassen und in lokalen Behörden vorab nicht kommuniziert worden, heißt es in Kärnten. Landeshauptmann Peter Kaiser.
Ich halte Entscheidungen dann für gut, wenn sie in vorheriger Absprache und unter Abwägung aller Gründe entstehen. Ich glaube, dass diese Entscheidung mit dieser Kontrolle auch der Transitreisenden keine besonders gute war, vor allem an einem solchen Wochenende.
Das federführende Gesundheitsministerium in Wien argumentiert hingegen, dass lückenlose Kontrollen gar nicht notwendig gewesen seien. Die lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort seien zwar berechtigt, zu überprüfen, ob die Einreisebedingungen eingehalten werden, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Kontrollen könnten aber auch stichprobenartig erfolgen, wobei insbesondere die Verkehrslage, die Vermeidung von Staus und die Versorgung der Ein- und Durchreisenden zu berücksichtigen seien, so das Gesundheitsministerium. Inzwischen hat sich die Lage an den Grenzen weitgehend normalisiert. Am Montag tagt in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt das Koordinationsgremium, in dem alle beteiligten Behörden vertreten sind. Bei dieser Sitzung soll die weitere Vorgehensweise an den Grenzen besprochen werden.
Die Popsängerin Cher hatte sich schon angeboten. Sie wollte ehrenamtlich für die Post in den USA arbeiten und dort mithelfen, dass Wahlunterlagen pünktlich ausgeliefert werden. Hintergrund war der Streit darüber, ob die US-Post in der Lage ist, ein erhöhtes Briefwahlaufkommen zu stemmen. US-Präsident Trump bezweifelt das wohl auch, weil er befürchtet, die Briefwähler würden ihn nicht wählen. Nun hat das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus finanzielle Hilfen für die Post in Höhe von 25 Milliarden Dollar bewilligt, um den Streit zu beenden. Vorerst zumindest. Julia Kastein.
Für dieses Gesetz mussten die Abgeordneten sogar ihren Sommerurlaub unterbrechen. Top-Demokratin Nancy Pelosi hatte das Repräsentantenhaus ausgerechnet an einem Samstag nach Washington zurückbeordert. Bei der Post gehe es um das Herz der Nation, um einen Service, der das Land von Anbeginn an zusammengehalten hätte.
So this goes to the heart of our country and the connection that the Postal Service throughout our history from the very start has been.
Nicht mal 8 Stunden brauchten die Abgeordneten für die 3 Lesungen und die Abstimmung. Dann war das Hilfspaket für die Post mit der demokratischen Mehrheit verabschiedet. Auch gut 2 Dutzend Republikaner stimmten dafür, aber 150 dagegen. 25 Milliarden US-Dollar soll die Post bekommen und so sichergestellt werden, dass sie das erhöhte Briefaufkommen wegen der Wahlen im November auch stemmen kann. Und sämtliche Servicekürzungen sollen wieder zurückgenommen werden. 10% der Post werden momentan mit Verspätung ausgeliefert. So steht es in einem internen Dokument des Dienstleisters, das die Demokraten in der Debatte präsentierten. Binnen einer Woche habe er über 1000 Briefe aus seinem Wahlkreis bekommen, von Bürgern, die verwirrt, besorgt und verärgert seien, erklärte beispielsweise der demokratische Abgeordnete James Levine aus Rhode Island, darunter eine ältere Dame, die sich schon ausmale, was passiert, wenn das Insulinpräparat für ihren Mann nicht rechtzeitig kommt. Über 1 Milliarde Medikamente jährlich werden von der Post zum Patienten gebracht. Auch ihre Schecks bekommen die meisten Sozialhilfeempfänger und Veteranen per Brief. Sogar Kleinvieh wird von den Briefträgern ausgeliefert. Laut US-Medienberichten sollen schon hunderte Küken verendet sein, weil ihr Versand zur Farm nicht wie sonst einen, sondern mehrere Tage dauerte. Die Demokraten werfen der Trump-Regierung schon seit Wochen vor, die Post mit Absicht zu schwächen. Der Abgeordnete Gary Connelly formulierte das in der Debatte so. Das ist eine konzertierte Aktion, um die Pünktlichkeit der Post zu unterminieren und das Vertrauen in den Service zu erschüttern. Und, wenn es Erfolg hat, den schlimmsten Fall von Wählerunterdrückung seit der Rassentrennung zu erreichen. Der neue, von Trump ausgesuchte Postchef Louis DeJoy, ein ehemaliger Großspender des Präsidenten, hatte das am Freitag bei einer Senatsanhörung energisch bestritten. Ich will diesem Ausschuss und der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass die Post in der Lage und entschlossen ist, die Briefwahlunterlagen sicher und rechtzeitig auszuliefern. Diese heilige Pflicht ist von jetzt bis zur Wahl meine oberste Priorität. Between now and election day. Die von ihm angestoßenen Reformen werde er jetzt erstmal auf Eis legen, versprach DeJoy. Allerdings, die in den vergangenen Wochen bereits ausgemusterten Sortieranlagen werden nicht wieder eingesetzt. Die Demokraten machen diese Maßnahme für die Verzögerung mitverantwortlich. DeJoy dagegen insistierte, dass sein öffentliches Unternehmen auch so in der Lage sei, mit dem erhöhten Briefaufkommen zur Wahl klarzukommen. Bei 433 Millionen Briefen täglich seien 160 Millionen Stimmzettel per Post über mehrere Tage verteilt, doch eher wenig.
We delivered 433 million pieces of mail a day. So 160 million ballots over a course of a week is, you know, a very, very small amount.
Donald Trump warnt seit Wochen, dass die Briefwahl zum größten Wahlbetrug der Geschichte führen könnte. Am Freitag behauptete er, dass man vielleicht nie wisse, wie die Wahl ausgegangen ist und dass dann die Chefin des Repräsentantenhauses, Pelosi, als Nummer 2 im Staat ins Weiße Haus ziehen könnte.
I don't know what's going to happen. You know, there's a theory that if you don't have it by the end of the year.
Es gibt diese Theorie, dass wenn bis Jahresende kein Ergebnis Ergebnis vorliegt, dass dann die verrückte Nancy Pelosi Präsidentin wird. Ich weiß nicht, ob das Theorie ist oder Fakt, aber ich habe gesagt, das ist nicht gut.
That's not good.
Das Hilfspaket für die Post jedenfalls will Trump notfalls per Veto stoppen. Doch das wird wohl kaum nötig sein, denn der von den Republikanern kontrollierte Senat hat bislang nicht vor, das Gesetz überhaupt zu diskutieren.
Soweit der Beitrag von Julia Kastein. Und im Sport geht heute der Blick nach Lissabon. Zum 6. Mal wird der FC Bayern München den wichtigsten Europapokal gewinnen. Astrid Rawohl.
Ja, und zwar gegen Paris Saint-Germain. Diese beiden Teams stehen sich nämlich im Champions-League-Finale gegenüber. Ab 21 Uhr heute Abend geht's los. Der deutsche Rekordmeister greift nach Meisterschaft und Pokalgewinn zum Triple. Und das mit einem Trainer, den viele in der Bundesliga vor einem Jahr noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Edgar Endres.
Es wäre die Krönung für Hansi Flick. Vom Aushilfskellner bei den Bayern zum Triple-Gewinner in nicht einmal einem Jahr. Mit einem riskanten Plan. Doch das nimmt der 55-jährige Trainer gerne in Kauf.
In den letzten 10 Monaten haben wir unsere Philosophie durchgesetzt. Wir haben einen sehr attraktiven Fußball gespielt. Wir haben den Gegner hochgepresst. Und das war unsere Erfolgsgarantie letztendlich. Und wir werden da nicht groß was ändern.
Nichts ändern, selbst das Spiel gestalten, auch gegen die von den Kataris mit zig Millionen Euro zusammengestellte Elf um Neymar und Papé. Dass ihm in diesem Finale auch sein alter Kollege aus Nationalmannschaftszeiten Jogi Löw die Daumen drückt, ist doch klar.
Alles andere als die Daumen zu drücken für mich, da wäre ich schon etwas sauer gewesen.
2 Baustellen muss Flick noch bearbeiten. Ist Jerome Boateng topfit und ist Ivan Perisic der richtige Typ für den linken Flügel? Auch hier wird Flick die passenden Antworten finden, um dann ab 21 Uhr top vorbereitet, um den Pott zu kämpfen. Mit seinem Leader Joshua Kimmich.
Die Hymne, die hat was Magisches, wenn man da auf dem Platz steht. Da wird einem schon bewusst, dass es was ganz Besonderes ist, in diesem Wettbewerb teilzunehmen und dann noch mit dem FC Bayern München. Und diese haben es endlich in meinem 5. Jahr bis ins Finale geschafft und jetzt wollen wir das Ding auch holen.
Das Ding, das die Bayern zuletzt 2013 gewonnen haben. Es wäre der 6. Henkelpott-Sieg der Münchner.
Fast ein Jahr lang hatten einige deutsche 7-Kämpferinnen und 10-Kämpfer keinen Wettbewerb mehr bestritten, wegen der Corona-Pandemie oder verletzungsbedingt. Jetzt war an diesem Wochenende das Mehrkampf-Meeting in Vaterstetten eine wichtige Standortbestimmung mit teils unerwarteten Ergebnissen. Martin Raspe.
Deutschlands Königin der Athletinnen heißt Caroline Schäfer. Die WM-Zweite von London lieferte nach einem Jahr verletzungs- und Corona-bedingter Wettkampfpause eine souveräne Vorstellung und krönte ihre 2. deutsche Meisterschaft mit gleich 4 Saisonbestleistungen im Siebenkampf. Die inzwischen unter den Eltern von 10-Kampf-Weltmeister Niklas Kaul trainierende Frankfurterin gewann vor Titelverteidigerin Anna Maywald aus Leverkusen und Vanessa Grimm aus Königstein. Bei den Herren konnte sich der erst 20-jährige Malik Diakate aus Hannover seinen ersten deutschen Meistertitel sichern. Der nach Tag 1 führende Nico Beckers aus Aachen wurde am Ende hinter Jan Ruhrmann aus Uerdingen 3.
Das markante Trikot des deutschen Straßenradmeisters wird diesmal bei der Tour de France nicht zu sehen sein, denn das Team des Überraschungssiegers ist gar nicht bei der großen Frankreich-Rundfahrt mit dabei. Holger Gerska.
Es war die größte Überraschung seit über 10 Jahren. Den 31-jährigen Cross-Spezialisten Marcel Meisen aus Stolberg bei Aachen hatte offenbar auch das überrumpelte Top-Team Bora unterschätzt. Die eigentlich hochfavorisierte Mannschaft setzt auf den eigentlich besten deutschen Sprinter Pascal Ackermann und auf ein schnelles Finale. Aber der Meister von 2018 war zu früh im Wind und wurde letztlich als 2. deutlich bezwungen. Platz 3 belegte Meisens Teamkollege Alexander Krieger. 6 Tage vor Start in die Tour de France hatten allerdings die meisten deutschen Tourkandidaten auf das Rennen über den Sachsenring verzichtet. Bei den Frauen gewann die Favoritin. Lisa Brennauer, die ehemalige Zeitfahrweltmeisterin aus dem Allgäu, verteidigte ihren Titel erfolgreich.
In der deutschen Tourenwagenmeisterschaft hat BMW auf dem Lausitzring die Dominanz von Audi gebrochen. Andreas Friebel.
In einer spannenden Schlussphase holt sich Lukas Auer noch den Sieg im Sonntagsrennen auf dem Lausitzring. Erst in der letzten Runde war er an Timo Glock vorbeigegangen und gewann damit zum ersten Mal in dieser Saison. Eine Premiere damit auch für BMW, denn der Münchner Autobauer hatte mit seinen Piloten in diesem Jahr noch keinen Sieg feiern können. In der Gesamtwertung ändert sich nichts, Nico Müller bleibt nach seinem 5. Platz weiter vorn. Nach dem Doppelgasspiel verabschiedet sich die DTM jetzt vom Lausitzring, möglicherweise sogar für immer, denn die Zukunft der Rennserie über diese Saison hinaus ist völlig ungewiss.
Und die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Generalprobe für die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften in Timmendorfer Strand Anfang September im Halbfinale gescheitert. Gut 1,5 Wochen vor dem Highlight unterlag das Duo beim Heimspiel in Hamburg den Polen Piotr Kantor und Bartosz Losiak mit 0:2, die im anschließenden Finale das Turnier gegen die amtierenden deutschen Meister Daniel und Benedikt Poniewacz mit 2:0 für sich entschieden. Das war's für diesen Moment. Nachher kommen wir wieder ausführlich zu Ihnen zurück mit dem Sport am Sonntag und einigen Vorberichten. Und dann erfahren Sie auch, warum Bayerns Torjäger Robert Lewandowski in Flugzeugen die Sicherheitsanweisungen gibt.
Da sind wir gespannt. 19.10 Uhr Sport am Sonntag, auch wieder mit Astrid Ravohl. Das waren die Informationen am Abend mit Jonas Reser am Mikrofon. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Radio-Sonntagabend.